Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Jede Nacht im Radio und immer als Podcast. Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage. Der Kulturstaatsminister kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst Berlinale, dann Buchhandlungen. Was es in diesem Fall zum Thema Kunstfreiheit zu sagen gibt, das hören wir gleich. Dann erinnern wir an einen großen, Antonio Lobo Antunes, den wohl größten portugiesischen Autor der letzten Jahrzehnte. Wir schauen uns in einer Ausstellung um, die uns fragt, wie geht's? Und zwar wirklich. Und wir fragen, wie man einen echten Elfenbeinturm wie die Elbphilharmonie für Menschen öffnet, die dort sonst nie hingehen würden. Da ist der Streit um die Berlinale noch gar nicht richtig vorbei. Ja, vielleicht einigermaßen gelöst. Da kommt Kulturstaatsminister Weimer schon wieder in Bedrängnis. Diesmal hat er drei linke Buchhandlungen von einer staatlichen Preisliste genommen. Berufen hat sich sein Amt auf nicht näher genannte Erkenntnisse des Verfassungsschutzes. Der Protest dagegen ist laut. Wir haben schon darüber berichtet. Einer von sehr vielen ist der Verleger Manfred Metzner vom Verlag Das Wunderhorn.
Was Sie von Ihrer programmatischen Vielfalt anbieten, und das sind eben genau diese Buchhandlungen, die Bücher und Autorinnen anbieten, die zur Diskussion auffordern und die gesellschaftliche Probleme klar machen und zur Diskussion darüber auffordern. Und dass dann so eine Buchhandlung ausgenommen wird und bestraft wird, weil ein obskurer Verdacht eines Verfassungsschutzes vorliegt, ist komplett skandalös und geht ganz an die Grundlagen unserer Demokratie.
Nun wollen die drei betroffenen Buchhandlungen in Berlin, in Göttingen, in Bremen klagen. Und zwar mit Hilfe des Anwalts Sven Adam.
Es gibt Feststellungsklagen gegen den Bundesbeauftragten, es gibt Feststellungsklagen gegen den Bundesverfassungsschutz, es gibt Verpflichtungsklagen auf Zahlung des Preises, auch wiederum gegen den Bundesbeauftragten. Dann gibt es die Anträge nach Artikel 15 der Datenschutzgrundverordnung auf Informationen. Also das wird uns lange beschäftigen, das ganze Anwältinnen- und Anwälteteam und natürlich auch die Buchläden, weil da hinten hängt eine ganze Menge Arbeit drin, aber das ist es uns wert, weil es tatsächlich ein beispielloser Angriff auf die Kulturfreiheit ist.
Anwalt Sven Adam gegenüber unserem Haus. Und dann sagt er noch was Grundsätzliches.
Das ist ja immer noch ein freies Land hier und es ist ja auch so, dass wir Meinungsfreiheit haben und insbesondere im Literaturbereich und insbesondere im Kulturbereich es ja möglich sein muss, halt irgendwie auch Positionen zu vertreten oder halt irgendwie auch zu unterstützen, die, wenn sie denn nicht gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind, halt irgendwie natürlich immer noch zum Teil des Meinungspluralismus gelten. Also das halte ich für völlig unproblematisch und insoweit auch sogar für einen noch krasseren Eingriff in die Kulturfreiheit, wenn dann ein Verfassungsschutz oder ein Bundesbeauftragter meint, aufgrund eines Links eingreifen zu müssen und zu sagen, man darf irgendeinen Preis nicht bekommen, obwohl man eigentlich alles erfüllt, was dieser Preis eigentlich sonst will.
Ein sehr bemerkenswerter Vorgang. Also Anwalt Sven Adam klagt im Auftrag der Buchhandlungen, drei Buchhandlungen gegen das Kulturstaatsministerium unter Wolfram Weimer. Aber welchen Erfolg haben diese Klagen und bringen sie Meinung und Kunstfreiheit wirklich weiter? Fragen wir einen, der es wissen muss. Der Jurist und Autor Ronen Steinke. Er hat gerade ein Buch veröffentlicht über Meinungsfreiheit. Guten Abend.
Hallo.
Wenn wir das so hören, den Anwalt hier, sind ja gleich mehrere Klagen. Sind die gerechtfertigt?
Denen ist jeder Erfolg zu wünschen, aber ich fürchte, das wird eine schwierige Kiste werden. Denn was Wolfram Weimer gemacht hat, ist kritisierenswert, aber im Rahmen des Rechts. Denn es gibt die Vorschriften, dass der Staat, wenn er Geld hergibt, also zum Beispiel für NGOs oder für in dem Fall einen Buchpreis, also letztlich unser aller Steuergeld verschenkt, dass er da schon auch ein bisschen darauf achten darf, an wen er das gibt und dass er da an Extremisten, Menschen, die also unser Gemeinwesen zerstören wollen, die Demokratie kaputt machen wollen, das Geld nicht hergeben darf. Und wenn man diese Regel erstmal so abstrakt hört, klingt die ja auch ganz sinnvoll. Das Problem ist das, was Weimar daraus macht.
Und die Frage ist tatsächlich, auf welcher Grundlage das passiert. Wir haben bisher noch keine Informationen darüber. Welche Erkenntnisse nun das Bundesamt für Verfassungsschutz überhaupt hat über diese drei Buchläden? Gibt es da überhaupt eine rechtliche Möglichkeit, an diese Erkenntnisse zu kommen?
Das ist ganz schwierig und das ist auch das große Problem beim Verfassungsschutz. Also das ist ja ein Inlandsgeheimdienst, der Menschen in Deutschland beobachtet, die nicht unbedingt etwas Verbotenes tun. Das ist ganz wichtig und das ist auch der Grund aus meiner Sicht, weswegen dieser Verfassungsschutz zweischneidig ist in einer Demokratie. Menschen sollen ja die Freiheit haben, alles im Rahmen des Erlaubten bis hin zur Grenze der Strafbarkeit zu sagen, gerade dann, wenn es der Regierung nicht gefällt. Man soll ja kritisieren, man soll Politiker auch herausfordern, man soll auch die großen Fragen unserer Gesellschaft stellen und auch pointiert. Und solange man das im Erlaubten tut, darf einem da keiner dafür eine Strafe geben. Aber der Verfassungsschutz kommt schon auf den Plan, wenn die Dinge nur politisch aus Sicht dieser Geheimdienstler ja bedenklich sind, wenn es in Anführungsstrichen verfassungsfeindlich ist. Aber das ist ein Begriff, der ist sehr schwammig, für den gibt es keine präzise Definition. Vielmehr ist es so, wenn man mal auf jetzt konkret diesen Fall der drei Buchhandlungen blickt, da geht es ja um Antikapitalismus, um Feminismus, um antikoloniales Denken vielleicht. Wenn man diese Dinge betrachtet, man fragt drei Politikwissenschaftler, kriegt man drei Antworten, was daran jetzt extremistisch ist. Und am Ende entscheidet eben der Geheimdienst hinter verschlossenen Türen, nur in Absprache mit einem Innenminister.
Das heißt also, diese Klagen werden dann am Ende nicht wirklich Erfolg haben können? Haben die irgendeinen Nutzen, einen gesellschaftlichen Nutzen?
Ich finde es ganz wichtig, dass wir darüber streiten, denn die Rechtslage, wie sie derzeit ist, ist beklagenswert. Das ist ein großes Problem, dass Menschen, obwohl sie nichts Verbotenes tun, auf so eine Weise angeprangert werden, wirklich ein Stigma angeheftet bekommen, öffentlich, ist ja eine Art Pranger, an den man gestellt wird, wenn man öffentlich von der Bundesregierung als Extremist hingestellt wird. Zumal wir hier von Buchhandlungen sprechen. Das sind ja keine politischen Organisationen, die sich anschicken, den Landtag zu stürmen, sondern es sind Leute, die wollen Bücher verkaufen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich lese gerne Bücher, die mich inhaltlich herausfordern oder ärgern oder auf irgendeine Weise kitzeln. Das muss nicht alles immer im Rahmen dessen sein, was ich irgendwie komfortabel finde. Und wenn ich so durch Buchhandlungen laufe, ich finde also jede Menge alte Romane, die die Monarchie verherrlichen. Das ist auch nicht besonders demokratisch oder andere Systeme. Und trotzdem schadet das uns als Gesellschaft nicht, wenn wir so einen vielstimmigen Diskurs haben. Also Bücher sollte man zu schätzen wissen. Man sollte auch einen Buchhandel zu schätzen wissen, gerade wegen seiner Offenheit für verschiedene Stimmen. Und ich halte es für eine sehr seltsame Denkweise offenbar in unserer Bundesregierung, aber auch beim Verfassungsschutz, der für die Bundesregierung arbeitet, dass ein Buchhandel etwas sein kann, das die Demokratie gefährdet.
Natürlich kann auch so ein Buchladen, vielleicht gibt es ja dann noch irgendwie in den nächsten Tagen weitere Erkenntnisse über diese Buchläden, auch das kann natürlich so ein politisches Aktionszentrum sein oder werden. So was haben wir ja in der Geschichte immer wieder erlebt, dass es auch aktivistische Buchläden gibt, die vielleicht auch vernetzt sind in bestimmten politischen Kreisen. Wäre das denkbar?
Das wäre denkbar. Die Tatsache, dass wir das jetzt nicht wissen und dieser Verdacht im Raum steht und wahrscheinlich auch hängen bleiben wird, egal
pure was Spekulation an der Stelle.
Ja. Aber die Spekulation, Sie sprechen es aus, was viele Menschen denken, das ist ja jetzt im Raum. Das ist ein Stigma, was an diesen Buchhandlungen hängen bleiben wird und dem muss man, glaube ich, entgegentreten mit einer Solidarität. Also solange niemand etwas vorgeworfen werden kann, nachweisbar, öffentlich, was darüber hinausgeht, dass man vielleicht Antikapitalist ist, was vollkommen erlaubt ist und was ich mir auch wünsche, dass oder es in der Gesellschaft Platz hat.
Oder Anarchie? Anarchist,
ja. Anarchie ist auch nur bedingt mit der repräsentativen Demokratie vereinbar. Und trotzdem ist es wertvoll, dass Bücher von Bakunin im Schrank stehen, dass man da mal reingucken kann und dass jemand die verkauft und sich damit auskennt. Also ich glaube, dass es da eine Solidarität braucht, ganz unabhängig davon, welche Sympathien man für die Standpunkte derer hat, die da Bücher verkaufen oder gar die Bücher schreiben.
Aber es geht ja oft auch um die freiheitlich-demokratische Grundordnung, dass die, wenn die jetzt zum Beispiel aggressiv angegriffen wird, darüber wird ja auch diskutiert in anderen Zusammenhängen, inwieweit man bestimmte politische Institutionen oder auch Parteien eventuell womöglich verbieten kann, wenn sie diese freiheitlich-demokratische Grundordnung angreifen. Was ist das für eine Debatte, die jetzt auch in diesem Kontext geführt werden könnte?
Wir kennen die Debatte aus dem Kontext der Fördermittel für NGOs. Da ist dann immer die Rede von einer Demokratieklausel. Da wurde in den vergangenen Jahren viel darüber gestritten, weil NGOs, die beispielsweise in den neuen Bundesländern sich gegen rechtsextreme Gewalt engagieren, oft Verbindungen haben zur örtlichen Antifa aus ganz pragmatischen Gründen oder sogar Überschneidungen personeller Art. Und dann müssen sich später dann vor dem Bundesfamilienministerium oder vor anderen Fördergeldgebern rechtfertigen. Aha, ihr macht da gemeinsame Sache mit Verfassungsfeinden, in Anführungszeichen. Das ist eine sehr heikle Kiste. Und das Problem, an dem das Ganze steht und fällt, ist die Definition von Extremismus. Wenn es so wäre, dass wir uns alle einig wären, was bedroht unsere Demokratie? Und ich bin mir sicher, es gibt ein paar Fälle, da sind wir uns schnell einig. Also
was wäre
Dschihadismus zum Beispiel. Ja, jemand, der meint, es soll ein Gottesstaat her und alle anderen bomben wir weg. Oder jemand, der meint, das Nazireich ist ein Vorbild für die Zukunft. Aber bei ganz vielen anderen Dingen können wir uns nicht einigen. Bei der Frage, wie radikal darf eine Kritik an unserer Klimapolitik sein? Es gibt Menschen, die sagen, wir sollten die ganze Art, wie wir wirtschaften, umkrempeln. Die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben, wie wir alles, muss alles ganz radikal geändert werden. Die sagen System Change, not Climate Change. Da kann man sagen, okay, das ist ein hörenswerter Standpunkt, aber es gibt in Deutschland Landesämter für Verfassungsschutz, die sagen, das überschreitet schon eine rote Grenze, das ist schon verfassungsfeindlich. Und ich glaube, solche Diskussionen sind gefährlich. Sie schüchtern nämlich Leute ein, sie halten Menschen davon ab, ihre Rechte auf Debatte, auf Kritik auszuschöpfen bis hin zu dem, wo sie es auch wirklich dürfen.
Die Diskussion wird ja auch nach rechts geführt. Wenn es zum Beispiel, wir sehen ja die Diskussion schon seit langem über die AfD zum Beispiel, eine sehr etablierte Partei. Wir werden auch in diesem Jahr bei Landtagswahlen wieder erleben, wie stark sie ist, gerade auch im Osten der Republik. Die Diskussion wird geführt über ein mögliches Verbotsverfahren, was gestartet werden könnte, eben auch auf der Grundlage der Arbeit eben dieses Bundesamtes für Verfassungsschutz. In welchem Zusammenhang steht das?
Ich glaube, die erste Parallele, die man da ziehen kann, ist zum Kompaktverbot. Also dieses Magazin, was der AfD nahesteht, was so aus der Pegida-Szene entstanden ist, was trieft von Anti-Amerikanismus, von auch antisemitischen Ressentiments. Dieses Magazin wollte die vormalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD verbieten. Aber die Gerichte haben ihr Folgendes erklärt. Selbst wenn wir Gerichte keinerlei Sympathie für den Inhalt haben, man verbietet nicht einfach so Zeitungen. Eine Demokratie hält es aus, dass ein Diskurs auch Verstörendes enthält. Und es gibt einen sehr schönen Satz des Bundesverfassungsgerichts, den ich wirklich für weise halte und der da maßgebend gewesen ist dafür, dass Kompakt am Ende nicht verboten wurde. Die freiheitliche Ordnung des Grundgesetzes setzt darauf, dass selbst solche Äußerungen, die unerträglich sind für eine demokratische Gesellschaft, dass denen argumentativ entgegengetreten wird und nicht durch Verbote.
Also Meinungsfreiheit, das, was man aussprechen kann, das, was publiziert wird, worüber man diskutiert. Aber wo beginnt dann tatsächlich, bei der AfD erleben wir eben auch die Vorwürfe, dass Teile der Partei an der Abschaffung dieses demokratischen Systems wirken. Auch das könnte man ja auch nach links projizieren.
Das ist richtig. Das ist auch denkbar, genauso Parteiverbotsverfahren theoretisch gegen linke Parteien, wenn es solche geben würde, die ähnlich aggressiv vorgehen. Und es gab es auch schon in der deutschen Geschichte. Ja, KPD-Verbot in den 50er Jahren. Das ist nicht speziell auf rechts gemünzt. Der Vorwurf gegen die AfD ist nicht, dass es eine rechte Partei ist. Das darf man. Man darf finden, die CDU ist weichgespült. Man darf sich eine ganz andere Migrationspolitik wünschen. Was man nicht darf, ist zu sagen, ich breche jetzt die Regeln des Fairplays und ich verschaffe mir mit Ellenbogen und vielleicht auch mit Baseballschlägern Wettbewerbsvorteile. Und das ist der Vorwurf gegen die AfD. Der müsste erst noch vor Gericht geklärt werden. Aber der Vorwurf ist, sie spielen nicht nach den Regeln wie alle anderen, sondern sie versuchen mit zum Beispiel einem Schulterschluss mit der militanten rechten Szene oder auch mit den Gelüsten, dass man bestimmte Menschen, deren Stammbaum einem nicht passt, vom demokratischen Mitsprache ausschließt. Sie versuchen mit solchen Tricks sich Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Und das sind Tricks, die dürfte man bei niemandem durchgehen lassen, egal ob die von rechts oder von links kommen. Das ist einfach etwas, wo sich die liberale Demokratie verteidigen muss und gleichzeitig eben darauf achten muss, dabei auch liberal zu bleiben.
Lassen Sie uns den Bogen schließen wieder zu Wolfram Weimer, dem Ursprungsstreit, der da ausgebrochen ist, nicht nur, wenn wir jetzt über diesen deutschen Buchhandlungspreis sprechen, wir werden sehen, wie die Klagen dann am Ende ausgehen werden, wie die Debatte weitergeht. Wir erleben ja auch eine starke Solidarisierungswelle aus der Literaturszene, aus der Kulturszene. Wir haben eine vergleichbare Debatte durchaus auch bei der Berlinale erlebt, wie weit man mit bestimmten Meinungen, bestimmten Positionen umgeht, inwieweit auch Politik da vielleicht sich zu sehr einmischt. Und Sie sind ja ein Autor eines Buches über Meinungsfreiheit. Also, wenn wir jetzt mal versuchen, gerade in diesem kulturellen Raum, wo ja, glaube ich, der Diskursraum noch größer ist als woanders, von Meinungsfreiheit zu sprechen. Wie würden Sie es definieren?
Die Erwartung, die man an den Staat richten muss, die Erwartung ist, dass er sich zurücknimmt und dass er Räume offen hält. Das ist die entscheidende Rolle, die ihm dazukommt.
Und die muss er auch finanzieren letztlich, diese Räume?
Diese Räume, wenn er sie denn finanzieren möchte, das ist natürlich keine Pflicht, aber wenn er sie macht, wenn er ein Festival auf die Beine stellt oder einen Preis ausschreibt, dann darf er da nicht reinregieren, wie das inhaltlich läuft, sondern muss die Räume offen halten. Er ist wie ein Gastgeber. Er lädt dann Gäste ein, also eine unabhängige Jury zum Beispiel wird bestellt, die entscheidet. Und der Gastgeber hat nur darauf zu achten, dass da kein Gast hergeht und andere Gäste bedrängt oder irgendwie Prügelei anzettelt. Dann darf er den Gast natürlich rausschmeißen. Aber solange die untereinander diskutieren, ist das alles legitim. Und es fällt auch nicht auf den Gastgeber zurück. Genauso Sicherheitskonferenz in München. Da kommen Leute aus Russland, aus USA sowieso. Also da kommen Leute, die verstörende Dinge sagen, empörende Dinge. Und trotzdem ist die Rolle des Gastgebers, dass er das lässt. Wir werden alle klüger, wenn wir da zuhören. Und solche Treffen, solche Austauschforen haben einen Wert. Selbst oder gerade dann, wenn da Dinge gesagt werden, die man nicht so stehen lassen kann. Das ist die Rolle, die der jetzige Kulturstaatsminister offenbar nicht versteht. Das hat er bei der Berlinale gezeigt, wo er da angefangen hat, einer unabhängigen Juryentscheidung da reinzufunken und zu sagen, damit ist er nicht einverstanden. Das zeigt er jetzt auch bei dem Buchhandlungspreis. Auch da, eine unabhängige Jury hat entschieden, sie möchte das so und so. Und er zeigt ihr, ihr seid eigentlich gar nicht so unabhängig. Ich, Politiker, beanspruche das letzte Wort.
Welche Schlussfolgerung würden Sie daraus ziehen? Also es gibt ja schon Debatten darüber, ist er der richtige Mann am richtigen Platz?
Er ist nicht der richtige Mann am richtigen Platz. Das hat er in den letzten 2-3 Wochen gezeigt. Wenn man von Kunstfreiheit so wenig versteht und wenn man von der Offenheit, die in Buchhandlungen ja zelebriert wird jeden Tag, mit einem Bücherregal, was von einer Vielfalt und Farbenpracht der Meinungen ja lebt. Wenn man dafür keine Wertschätzung hat, sondern stattdessen eine Linie durchexerzieren will, dann kann man vielleicht Verteidigungsminister werden, aber Kulturstaatsminister vielleicht nicht.
Sagt Ronen Steinke, Publizist, Autor eines Buches, was gerade erschienen ist, Meinungsfreiheit. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier waren.
Sehr gerne, danke Ihnen.
Ein Großer ist nicht mehr da. Antonio Lobur Antunes. 83 ist er geworden. Autor, Psychiater war er auch. Jemand, der gegen die Diktatur in seiner Heimat Portugal gekämpft hat, der sich mit der Kolonialgeschichte seines Landes auseinandergesetzt hat. Der schaffte ganze Seiten, ohne ein einziges Satzzeichen zu schreiben. Tobias Wenzel erinnert an Antonio Lobur Antunes.
A coisa mais bonita que vi até hoje não foi o quadro, nem o monumento, nem a cidade.
2007 in Berlin. Antonio Lobo Antunes, ein kleiner, erschöpft wirkender Mann mit hellblauen Augen, liest einen anrührenden Text über seinen schwerhörigen Großvater und dessen Hörgerät. Der Titel des Textes ist bezeichnend für den portugiesischen Autor. So war es bestimmt nicht, aber nehmen wir es einfach mal an. Lobo Antunes liebte es, Wahrheit und Dichtung zu vermengen, damit zu spielen, besonders in Interviews. Fragen, die ihm nicht gefielen, verstand er falsch oder gar nicht. Und das lag nicht etwa an dem Hörgerät, das auch Lobo Antunes im Alter trug, sondern an der Schlitzohrigkeit dieses herausragenden Literaten. Die metaphernreiche Sprache, die Zeilensprünge und die Stimmenkollagen, mit denen Antonio Lobo Antunes den Leser in den Bann seiner Geschichten zieht, wurden zum Markenzeichen des Portugiesen. Er wünschte sich, dass seine Leser von seinen Büchern wie von einer Krankheit angesteckt würden. Im Herbst 2007 sprach er über seine überwunden geglaubte reale Krankheit und zündete sich währenddessen eine Zigarette an.
Life can be very tough. I had a cancer.
Das Leben kann schon sehr hart sein. Ich hatte Krebs. Jetzt sind Dinge für mich wichtig geworden, die ich vor der Krankheit nicht bemerkt habe. Ein sonniger Tag, die Tatsache, dass ich laufen kann, dass ich keine Schmerzen habe, dass ich keinen Körper habe. Einen Körper hat man doch nur, wenn man krank ist. Das war eine große und wichtige Lektion für mich.
Als Kind litt Lobo Antunes unter Knochentuberkulose und war lange ans Bett gefesselt. In dieser Zeit verschlang er unzählige Bücher und schrieb schon mit 6 Jahren eigene Geschichten. Später erlaubten ihm seine gutbürgerlichen Eltern nicht, Schriftsteller zu werden. Ihr Sohn sollte stattdessen den sicheren Beruf des Arztes wählen. So studierte er Medizin, ging als Militärarzt Anfang der 70er Jahre in die portugiesische Kolonie Angola und erlebte dort die Grauen des Bürgerkriegs. Seine Frau musste Lobo Antunes in Portugal zurücklassen. Diese Zeit tauchte immer wieder in seinen Büchern auf, so auch im Roman Der Judaskuss, der den Schriftsteller in Deutschland bekannt machte. Über den Angola-Krieg zu sprechen, fiel Lobo Antunes allerdings immer schwer.
Ich werde jetzt nicht über den Krieg reden, aber die wichtigste positive Sache am Krieg war für mich die Entdeckung der anderen Menschen. Ich war ein kleiner Junge inmitten anderer kleiner Jungen. Sie glichen mir. Sie litten auf dieselbe Weise und führten denselben Kampf, um lebendig nach Hause zu kommen.
Suffering, same struggle for coming back alive.
Zurück in Portugal arbeitete Antonio Lobo Antunes als Leiter einer psychiatrischen Klinik. In seinem stark autobiografischen Debütroman Elefantengedächtnis verflucht die Hauptfigur ihre Arbeit als Psychiater und hat den Traum vom Schreiben. Die Psychiatrie, der Bürgerkrieg in Angola, die Beschreibung Portugals als ein Land, das durch die Erfahrung der Diktatur regelrecht gelähmt ist, darüber schrieb Lobo Antunes immer wieder in seinen zahlreichen Romanen. Ein anderes wiederkehrendes Thema, der Verlust eines geliebten Menschen. Antonio Lobo Antunes trennte sich nach dem Bürgerkrieg in Angola von seiner großen Liebe. Ein Schritt, den er als den größten Fehler seines Lebens bezeichnete. Die Frage, ob er eine lebenslange Liebe für unmöglich halte, verwirrte ihn so sehr, dass er, nach einer Antwort suchend, lange schweigend mit einer Streichholzschachtel spielte.
Ich weiß gar nicht, wie ich darauf antworten soll. Aber ich denke, es ist möglich, eine Frau ein ganzes Leben zu lieben. In meinem Fall war die Frau jünger als ich. Wir wuchsen zusammen auf. Damals wusste ich, dass ich schreiben wollte, aber schlechte Dinge schrieb. Und sie war 17, 18 Jahre jung und unterstützte mich. Sie glaubte an mich, viel mehr als ich an mich selbst glaubte. Sie ermutigte mich, unaufhörlich weiterzuschreiben. Wenn sie nicht so hart dafür gekämpft hätte, dass ich ein Schriftsteller werde, säße ich heute nicht hier.
If she didn't fight so strongly for me to become a writer, I wouldn't be here with you.
Hier beim Interview in Deutschland. Einer seiner Großväter war Deutscher. Auf seinem Sterbebett sang der Vater von Antonio Lobo Antunes seinem Sohn deutsche Wiegenlieder vor. Deutschland war also etwas Besonderes für ihn. Aber ob er sich gerade in Deutschland oder Portugal aufhielt, war Lobo Antunes egal. Ländergrenzen interessierten den Weltbürger nicht. In seinen Romanen seien Länder wie Angola und Portugal nur Namen für fiktive Orte.
Wenn ich eine Dokumentation oder eine Reportage schriebe, würde ich natürlich den Ort so beschreiben, wie er ist. Aber das mache ich ja nicht. Ich schreibe ja nur Bücher. Ich besinge die Seele. So kann man das vielleicht sagen. Ich will keine Geschichten schreiben. Ich will keine Romane schreiben. Ich möchte einfach das ganze Leben zwischen zwei Buchdeckel packen. Und das kann ich dann Berlin nennen, Lissabon oder wie auch immer.
Zuletzt lebte Antonio Lobo Antunes genau dort, in seiner Geburtsstadt Lissabon. Die Welt verliert mit ihm einen großen Erzähler und Portugal seinen wohl besten zeitgenössischen Schriftsteller.
Tobias Wenzel erinnerte an Antonio Lobo Antunes.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Barbara Becker.
Das Museum Schloss Meuland besitzt weltweit den größten Bestand an frühen Werken des Universalkünstlers Josef Beuys. Nun haben seine Erben und die Stiftung des Museums einen langjährigen Streit beigelegt. Die Witwe Eva Beuys und ihre Kinder räumten der Museumsstiftung die umfassenden Nutzungsrechte an tausenden Werken von Beuys ein. Damit kann Meuland die Werke künftig in Eigenregie in Ausstellungen, Katalogen und digital präsentieren. Das Land Nordrhein-Westfalen bezahlte für die Nutzungsrechte einmalig 3,25 Millionen Euro, wie das NRW-Kulturministerium mitteilte. Für Meuland ist die Einigung ein Befreiungsschlag. Davor hatten sich das Museum und Eva Beuys immer wieder Auseinandersetzungen über Ausstellungsrechte geliefert, die teils bis zum Bundesgerichtshof gingen. Bilder mussten abgehängt werden, Ausstellungskataloge erschienen ohne Abbildungen und Gerichte mussten beispielsweise entscheiden, ob Fotos von Beuys legendären Fetteckenaktionen ohne Genehmigung von Eva Beuys ausgestellt werden durften. Der italienische Geigenbauer Antonio Stradivari ist schon mehr als zwei Jahrhunderte tot. Dennoch sind seine Instrumente bis heute weltweit begehrt und bringen auf Auktionen Millionen Dollar ein. Nun zeigt eine Studie, welches Holz Stradivari benutzt hat, berichtet das Magazin Der Spiegel. Für die Analyse untersuchte ein internationales Forschungsteam die Jahresringe auf mehr als 275 Violinen des Geigenbauers. Und die ergab, Stradivari nahm Holz aus den italienischen Alpen, um einige seiner berühmtesten Geigen zu bauen. Die Jahresringe sind auf den Instrumenten gut zu erkennen. Die Untersuchung zeigte übrigens auch, dass Stradivari gern Fichtenholz verwendete. In seiner sogenannten goldenen Periode zwischen 1720 und 1725 setzte er offenbar ausschließlich auf Holz aus dem Pfleimstal in den Dolomiten. In Schweden sorgen einige Neuinterpretationen von Kinderbuchklassikern für Diskussionen, etwa von Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf, Tove Janssons Mumins und Elsa Weskoffs Wichtelkinder. Die Neuauflagen enthalten Texte und Bilder, die in den Originalbüchern nicht vorkommen, berichtet der schwedische Rundfunk. Dabei werden offenbar alte und neue Texte vermischt und mit neuen Illustrationen im Sinne des Originals versehen. Zu den kritischen Stimmen gehören unter anderem die schwedische Kinderbuchautorin und Illustratorin Anna-Clara Titholm und der Trickfilmzeichner Jöns Mellgren. Ihrer Meinung nach nutzen die Neuinterpretationen eine weichgespülte Sprache und verwässern die ursprünglichen Kinderbuchklassiker. Kritik gibt es auch dafür, dass einige Illustrationen wahrscheinlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz entstanden sind, so Sveriges Radio.
Barbara Becker mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Naja, nicht jeder hat das Privileg, mit Musik groß zu werden, sie als selbstverständlichen Teil der Kindheit und Jugend zu erleben, vielleicht sogar mit den Eltern ins Konzert zu gehen oder einfach halt an Musik herangeführt zu werden. Meist sind es, ja, bürgerliche, wohlsituierte Kreise, denen das zuteil wird. Aber was ist mit all den vielen Menschen, die zum Beispiel gar nicht auf die Idee kommen würden, ein Konzerthaus wie die Elbphilharmonie in Hamburg zu besuchen? Für diese Menschen braucht es Zugang, Vermittlung, Brücken. Und darüber reden gerade bei einem internationalen Kongress Musikvermittler und Vermittlerinnen. Der Kongress, den gibt es schon seit 20 Jahren. Und mit dabei ist eine Frau, die es nicht weit hat, weil sie die Musikvermittlung der Elbphilharmonie leitet. Anke Fischer, guten Abend.
Guten Abend. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Es muss ja immer wieder natürlich sich um Nachwuchs gekümmert werden, gerade wenn es zum Beispiel um klassische Musik geht, um, sag mal, diesen traditionellen Kanon, der vermittelt werden muss. Da hat sich sicherlich einiges verändert in den letzten 20 Jahren. Allein schon durch dieses Aufkommen von Social Media und durch viele andere, auch, ich sag mal, Freizeitkulturen, die sich seitdem entwickelt haben. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf die letzten Jahre, wo steht die Music Education bei Ihnen in der Elbphilharmonie?
In der Elbphilharmonie haben wir die sehr luxuriöse und privilegierte Situation, dass ich mit einem 30-köpfigen Team arbeiten kann. Das bedeutet, wir haben große Chancen, das Thema in die Stadt zu tragen. Wir haben 1000 Veranstaltungen pro Saison in der Elbphilharmonie, die sich nur mit dem Thema Music Education bzw. Musikvermittlung auseinandersetzt. Und da haben wir schon einen Punkt, weil das Missverständnis von Education, die Übersetzung ins Deutsche, wir sprechen hier nicht über Musikpädagogik, zumindest nicht nur. Es ist ein Teil, aber wir sind eine künstlerische Abteilung. Wir gehören zur künstlerischen Planung, wenn man so will. Und was wir machen ist, dass wir in unseren Formaten uns immer wieder die Frage stellen, welches Publikum kommt noch nicht, aus welchen Gründen zu uns und was können wir dafür tun. Also es geht im Großen und Ganzen um kulturelle Teilhabe. Und um vielleicht schon mal eins vorwegzunehmen, es geht uns nicht primär darum, den klassischen Musikkontext zu vermitteln und zu hoffen, dass nachdem man durch unser Programm gelaufen ist, Beethoven besser versteht, sondern uns geht es um die Relevanz von Kulturinstitutionen, die sich öffnen wollen, müssen und sollen. Und wir tragen Verantwortung dafür, zu überlegen, wie wir das machen können.
Music Education ist natürlich, klingt ein bisschen schicker als jetzt Musikpädagogik. Sie haben es ja schon gesagt, das Wort Pädagogik kommt sicherlich nicht so gut an oder ist nicht so gut vermittelbar. Ganz zu schweigen von Musikerziehung. Also Music Education klingt dann natürlich vielleicht ein bisschen schicker, ein bisschen internationaler. Auf jeden Fall sind Sie ja konfrontiert mit einem Publikum, was sich gewandelt hat, genauso wie sich die Gesellschaft gewandelt hat, nämlich vielfältiger. Menschen mit verschiedenen Biografien aus verschiedenen Ländern, mit auch einem unterschiedlichen kulturellen Großwerden. Wie zeigt sich das?
Ja, das ist, um ehrlich zu sein, genau das Thema, was wir gerade verhandeln in dem Symposium The Art of Music Education, denn das Obertitel heißt Out of Control und dann mit Verantwortung. Das heißt, wir sind natürlich schon sehr lange damit beschäftigt, uns mit einer diversen Stadtgesellschaft auseinanderzusetzen und uns immer wieder zu fragen, wer ist denn die diverse Stadtgesellschaft und wer kommt in Kulturinstitutionen und auch in Elfenbeintürmen wie die Elbphilharmonie eigentlich vor und wer nicht? Und was hat das mit dem Programm zu tun, mit den KünstlerInnen auf der Bühne, mit den Protagonisten hinter der Bühne, mit meinem Team? Das heißt, natürlich stellen wir das fest und es wird zunehmend diverser, was Tolles, aber auch komplexer. Gesellschaft verändert sich. Was wir schon seit einigen Jahren tun, ist, dass wir Community-Projekte veranstalten. Das sind bis zu 100 Teilnehmende, die sich über 6 Monate gemeinsam in einen künstlerischen Prozess begeben. Das sind Menschen, die Lust auf Abenteuer haben. Das sind maßgeblich häufig Menschen, die keinerlei musikalische Vorerfahrung haben, sondern Mut haben, sich künstlerisch reinzuwerfen in einem Prozess. Und wir geben den Raum, wir machen den großen Saal auf, ohne zu wissen, was am Ende dabei rauskommt. wir mieten den Saal, wir verkaufen dann diese Performance, von der wir am Anfang nicht wissen, was es ist. Und zwar geht es genau darum, wir möchten mit der Stadtgesellschaft in Kontakt treten. Wir möchten wissen, was sind die Stimmen da draußen, wer verhandelt die Räume, und zwar die künstlerischen Räume. Wir kommen nicht mehr mit dem, wir wissen, wie es geht und wir erzählen euch, was Orchester ist, sondern wir möchten wissen, was können wir gemeinsam erschaffen. Und das ist gerade etwas, was uns zunehmend begleitet, was stärker wird. Die Frage Community Building, Engagement, ja, all die großen Themen, die dann ganz schnell auch gesellschaftspolitisch werden.
Das klingt natürlich gut, aber wie machen Sie das konkret? Haben Sie Beispiele für uns?
Ja. Wir haben jetzt genau im Mai diesen Jahres findet das 6. Community-Projekt statt. Was wir immer tun, dass wir interdisziplinär arbeiten. Wir haben da ein KünstlerInnen-Team von verschiedenen Sparten, Schauspiel, Tanz, Musik, Sprache, was auch immer, die wir setzen. Das ist das Einzige, was wir setzen. Und wir haben immer ein Oberthema, weil wir diese Projekte andocken an ein Festival, was hier im Haus stattfindet, das Internationale Musikfest Hamburg. Dieses Festival geht über mehrere Wochen und hat immer ein großes Schlagwort, wie Glaube, wie Liebe, wie Ende. Dieses eine Wort nehmen wir, um dann zu sagen, zum Thema Ende möchten wir mit euch in einen künstlerischen Prozess gehen. Was sind eure Ideen zum Thema Ende? Wir setzen ein künstlerisches Team. In diesem Fall haben wir viele iranische MusikerInnen. Wir haben mit Kian Soltani jemanden, der mit uns mitgeht. Das sind KünstlerInnen, die wir setzen. Dann laden wir Menschen ein, denen wir erklären, es geht hier um ein Projekt, was es noch nicht gibt. Ihr könnt auswählen, möchtet ihr eher ins Schauspiel gehen, in Tanz oder in Musik? Dann bilden sich Workshop-Gruppen, die angeleitet werden von MusikpädagogInnen, von KünstlerInnen. Und dann gibt es eine Regie obendrauf, die all das, was aus diesen Gruppen entsteht, zusammen in eine Dramaturgie bindet. Es werden neue Kompositionen entwickelt, sodass mit ProfimusikerInnen und eben den AmateurInnen, die mit dabei sind, den Teilnehmenden aus der Stadtgesellschaft, ein gemeinsames Projekt entsteht. Und das findet dann entweder im kleinen Saal der Elbphilharmonie statt oder auch im großen Saal.
Wenn Sie es international vergleichen, diese Konferenz ist ja auch der Versuch, auch da sich auszutauschen, Erfahrungen zu teilen. Wenn Sie das vergleichen, wo steht da zum Beispiel die Elbphilharmonie oder überhaupt die Kultur der Musikvermittlung in Deutschland?
Ich glaube, sagen zu dürfen, dass die Elbphilharmonie da sehr weit vorne ist, weil dahinter wirklich eine Haltung steht. Die bedeutet, wir schaffen Ressourcen. Also ein Team von 30 Kolleginnen in der Musikvermittlung ist, wir sind da alleine in Deutschland. Das gibt es vergleichbar so nicht. Es gibt es sehr wohl im europäischen Raum. Die Philharmonie de Paris hat ein großes Team. Es gibt wahnsinnig viel tolle Vorreiter in den UK, die sich auch viel mit Community Music auseinandersetzen. Also was heißt das jetzt genau, auf Augenhöhe mit Menschen gemeinsam in Prozesse zu gehen? Da geht es auch ganz viel dann schon um demokratiefördernde Projekte. Deutschlandweit, würde ich sagen, ist in dem Feld ganz, ganz viel passiert in den letzten 20 Jahren. Wir sprechen hier längst nicht mehr über die musikpädagogischen Kinderkonzerte à la Peter und der Wolf, wo ein Instrument erklärt wird, sondern wir sind mittlerweile auf dem Level, dass aus diesen Abteilungen maßgeblich Haltungsfragen entstehen, die dafür sorgen, in Transformationsprozesse von Institutionen zu gehen, nämlich genau das zu hinterfragen. Wer arbeitet hier? Wer programmiert? Mit welchem Machtanspruch? Müssten wir Fördergelder umstrukturieren? Können wir das? Also es kommt maßgeblich aus der Haltung heraus, dass wir radikal meinen, unser Publikum anzuschauen und damit auch zu sehen, wer ist nicht da, und uns sehr klar den Spiegel zu halten, was hat das für Gründe. Und natürlich sind wir schnell an tradierten Konzepten, an historisch gewachsenen Strukturen etc. etc. Und die Szene ist sehr, sehr umtriebig. Es passieren fantastische Beispiele, es entstehen neue Festivals. Es gibt einen Generationswechsel in den Intendantenriegen der Konzerthäuser. Man sieht da sehr, sehr viel. Insofern glaube ich, ist ganz viel passiert und ich bin sehr optimistisch, obwohl wir in der gesamtgesellschaftlichen politischen Lage natürlich sehr konfrontiert sind mit Kulturkürzungen. Und gerade ich in Hamburg sprechend bin, glaube ich, fast eine der
Hamburg geht's
bis hierhin noch am glücklichsten.
Wollte ich gerade sagen, Hamburg geht's genau. Eigentlich noch vergleichsweise gut.
Absolut, ja.
Wenn man es mit Berlin vergleicht.
Wir haben einen fantastischen Kultursenator, ja. Genau, insofern haben wir vielleicht noch eine größere Verantwortung, um das Fund, was wir hier haben, weiterhin zu nutzen, um immer weiter das Storytelling zu betreiben, wie wichtig kulturelle Bildung ist und dass wir ohne das und ohne Kunst, glaube ich, in sehr dramatische Zeiten rutschen.
Ich höre da mehr eine gesellschaftlich-soziale Aufgabe als eine ästhetische?
Also mehr würde ich nicht sagen, dann sind wir nämlich schnell in so Vergleichen. Es ist, glaube ich, pari pari. Und manchmal wechselt es, weil automatisch mit der Beziehung sich auseinanderzusetzen, wen meine ich und wie möchte ich verhandeln, wie soll Kunst verhandelt werden, in diesem Falle Musik. Und nochmal, ich spreche gar nicht so sehr über den klassischen Kontext und natürlich, wir befinden uns hier mit 70% programmierter klassischem symphonischem Orchester und ich will das nicht kleinreden, das ist eine fantastische Kunstform, aber uns geht es wirklich darum, wer nimmt daran teil. Was
aber
bedeutet
kulturelle
Teilhabe?
Wer fehlt Ihnen? Wen hätten Sie gerne noch als Publikum?
Die ganzen Stimmen, die in der Stadtgesellschaft sind. Mir fehlt die gesamte diverse Stadtgesellschaft. Denn die hier sind, ist das Bildungsbürgertum. Immer noch. Die Schulklasse, wir machen 1000 Veranstaltungen, prozentual sind es immer noch die Schulklassen derer, die in eher den gut situierten Stadtteilen unterwegs sind. Und was wir dafür tun, ist, dass wir gerade über Schule natürlich die tolle Chance haben, alle zu erreichen. Und das sage ich wirklich mit Stolz. Es gibt in Hamburg 440 Schulen, Stand heute, glaube ich. Und wir haben alle erreicht. Es sind alle hier gewesen. Das bedeutet, wir schaffen es zumindest dort, einmal die Tür geöffnet zu haben für SchülerInnen, die das sonst wahrscheinlich nie gewählt hätten und auch keine Chance gehabt hätten. Was dann passiert, ist nicht in meiner Verantwortung. Das kann ich nicht leisten. Aber darum geht's. Und wenn wir diese Menschen hier vor Ort haben, dann wird ganz klar, was wir verhandeln müssen. Dann geht's um andere Ansätze. Und genau die, ich möchte hier, glaube ich, eine andere Verhandlung vielen Kunstformen, die alle auf eine Art mit Exzellenzbegriff beschrieben werden können. Aber das kann nicht nur der klassische westlich-europäisch geprägte Kunstkanon sein. Und dafür sorgen wir, hoffen wir.
Ich wünsche dabei viel Erfolg, auch wenn es, glaube ich, ein langer Weg ist. Anke Fischer, Leiterin des Vermittlungsprogramms bei der Elbphilharmonie und Mitveranstalterin einer internationalen Konferenz zur Kunst der Musikvermittlung, The Art of Music Education, jetzt gerade in Hamburg. Ich danke Ihnen sehr.
Danke Ihnen, vielen Dank.
Irgendwie scheint der Druck größer, der Stress größer als früher, oder? Wie geht's? In dieser Welt, in dieser Gesellschaft, die scheinbar immer mehr von uns verlangt, da kann man diese Frage vielleicht doch mal sehr ernsthaft stellen, wie es einem geht, wo wir uns da wiederfinden und wie wir uns auch schützen vor dem Stress, vor dem Druck. Wie bleiben wir eigentlich psychisch gesund? Diese Fragen, die behandelt jetzt im Hygienemuseum in Dresden eine Ausstellung, die sich für uns Alexander Moritz angeschaut hat.
Wie geht's? Fragt eine leuchtende Schrift am Eingang und macht klar, diese Ausstellung will, dass man sich mit sich selbst beschäftigt. Im ersten Raum zunächst Fakten. Orange Skulpturen verbildlichen Statistiken zu psychischen Erkrankungen. Jeder vierte Mensch leidet im Laufe seines Lebens daran. Mehr als die Hälfte der Erkrankungen entstehen schon bei jungen Menschen unter 20 Jahren.
Das bedeutet auch, dass selbst wenn man selbst nicht betroffen ist, auf jeden Fall jemanden kennt, den das betrifft.
Erläutert Mitkuratorin Clarissa Lütz. Das Gefühl von belastender Einsamkeit ist seit Corona dauerhaft gestiegen, besonders bei unter 30-Jährigen. Und nur ein kleiner Teil der Betroffenen sucht professionelle Hilfe, auch weil psychische Erkrankungen noch immer schambehaftet sind, dem Self-Care-Hype auf Social Media zum Trotz. Umso wichtiger, darüber zu sprechen, glaubt Museumsdirektorin Iris Edenheiser.
Es ist eben kein rein privates Thema, sondern mentale Gesundheit hat auch sehr viel mit strukturellen Rahmenbedingungen zu tun, mit Wohlstand, mit der Möglichkeit, sich selber auch Hilfe zu suchen, auch familiäre Rahmenbedingungen. Insofern macht es großen Sinn, dass wir ein Haus, das immer den Zusammenhang zwischen Individuum und Gesellschaft ringsherum betrachtet, dass wir uns diesem Thema auch annehmen.
Den ersten Raum der Ausstellung umfassen schiefe Wände. Betreten kann man ihn, indem man sich durch einen engen, mit Schaumstoff ausgepolsterten Spalt zwängt. Das soll psychische Belastungen und Unsicherheit erlebbar machen, so Kuratorin Clarissa Lütz.
Wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, dann sind wir immer wieder damit konfrontiert, dass man mentale Gesundheit, psychische Erkrankungen nicht gut sehen kann. Weshalb eben die Gestaltung, also eine Übersetzung zu finden, für diese inneren Zustände ganz besonders wichtig war.
Die Ausstellung zeigt nur wenige Objekte. Stattdessen gibt es kurze Texte, ein Quiz und andere Mitmachstationen. Mehrere Kunstwerke nähern sich Emotionen aus einer anderen Perspektive. Zu sehen ist unter anderem die Arbeit Tear Gun der taiwanesischen Künstlerin Yifei Chen, die ihre gefrorenen Tränen als Munition für eine goldene Pistole verwendet. Die Kuratorinnen haben die Ausstellung im engen Austausch mit einer Psychologieprofessorin und mit psychisch Erkrankten entwickelt. Ihre Erfahrungen stehen im Zentrum der Ausstellung. Von gepolsterten Sitzen und einem riesigen Bett aus kann man Videos ansehen, in denen 7 Menschen von ihren Diagnosen berichten und Hinweise geben, wie sie mit ihren Erkrankungen und psychischen Herausforderungen umgehen. Mit Bewegung oder Stille, durch Selbsthilfegruppen oder auch Religiosität. Der 30-jährige Pavel berichtet, wie er von Eltern ohne Liebe großgezogen wurde. Erst als Erwachsener wird ihm eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung attestiert.
Wenn man nicht eine Diagnose hat oder irgendwas, dann glauben einem Menschen das oft nicht so direkt oder verniedlichen das sehr schnell. Ich habe generell den Eindruck, dass Menschen untereinander irgendwie sich nie wirklich zugestehen wollen, dass der andere mehr gelitten hat als man selbst. Und mit einer Diagnose ist es eben deutlich einfacher.
Die Ausstellung möchte auch vermitteln, wie sich der Umgang mit psychischen Erkrankungen gewandelt hat. Bei Persönlichkeitsstörungen, Internetsucht oder Demenz etwa. Unter einem roten Demonstrationstransparent für das Selbstbestimmungsrecht von Transmenschen liegen in einer Vitrine Fragebögen psychologischer Gutachten, die in Westdeutschland seit den 80ern durch das sogenannte Transsexuellengesetz vorgeschrieben waren. Gefragt wurde etwa: Schätzen Sie rauchende Frauen? Und wenn Sie Maler wären, würden Sie Blumen malen wollen? Seit einer Gesetzesreform vor 2 Jahren sind solche Gutachten nicht mehr nötig, um den Personenstand ändern zu lassen. In einer anderen Ecke stellt sich das Hygienemuseum der eigenen Geschichte. Im Nationalsozialismus stellte das Museum psychisch Kranke als sogenannte Geisteskranke dar. Sie galten im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie als lebensunwert. Viele wurden im Rahmen der als Eugenik verharmlosten Krankenmorde umgebracht, unter anderem in Großschweidnitz und Pirna bei Dresden.
Es macht in dieser Ausstellung natürlich auch nochmal besonders Sinn, auf die eugenische Ideologie auch hinzuweisen, um zu zeigen, wie die Trennung zwischen gesund und krank, zu welchen Extremen die eben führen kann.
Die Ausstellung vermittelt Faktenwissen, vor allem aber ist sie ein Gesprächsangebot. Der letzte Raum ist fast leer, bis auf den übermenschengroßen Schriftzug, der mitten darin steht. It is okay to feel things, steht in großen schwarzen Buchstaben im Raum. Es ist in Ordnung, Gefühle zuzulassen. Hier ist der Ort dafür.
Und wir machen zum Beispiel auch Wohlfühltage, bei denen es auch Yoga gibt oder Impro-Theater-Workshops, unterschiedliche Möglichkeiten, sich auch nochmal mit seinem eigenen inneren Zustand auch auseinanderzusetzen.
Erläutert Museumsdirektorin Edenheiser. Zusätzlich gibt es auch besondere Führungen für Menschen, die Kontakte suchen. Eine Ausstellung auch gegen Einsamkeit. Der Bedarf ist auf jeden Fall da.
Alexander Moritz über psychische Gesundheit als Thema im Hygienemuseum in Dresden. Auch der 6. März bietet wieder interessante Debatten im Feuilleton aus den Kulturseiten vom Freitag. Arno Zesek.
Wenn wir mit staatlichen Mitteln Preise verteilen, dann geht das nach meiner Überzeugung nicht an Feinde des Staates, das geht nicht an Extremisten. So zitiert die Frankfurter Rundschau Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der unter Hinweis auf nicht näher präzisierte Erkenntnisse des Verfassungsschutzes 3 Buchhandlungen von der Liste für den Deutschen Buchhandlungspreis gestrichen hat, und zwar The Golden Shop in Bremen, Rote Straße in Göttingen sowie den Buchladen zur schwankenden Weltkugel in Berlin. Von wegen Freiheit, titelt die Süddeutsche Zeitung, in der sich Joe Lendle, der Verleger des Hansa Verlags, an die Kommunistenverfolgung in den USA der 50er Jahre erinnert fühlt. Ein Hauch von McCarthy weht durchs Land. Kein schöner Geruch. Wer je aus eigener Anschauung erleben wollte, wie gesellschaftliche Freiheit beschnitten wird, kann sich gerade satt sehen. Ich fürchte, der Kulturstaatsminister muss sich entscheiden. Gäben die Erkenntnisse des Verfassungsschutzes Anlass, in Buchhandlungen eine Bedrohung für die Bundesrepublik zu erkennen, müsste die Regierung Maßnahmen zum Einhegen der Gefahr ergreifen. Das aber ist offenbar nicht der Fall. Kulturpreise sind kein Ort der Terrorabwehr. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hält Andreas Platthaus fest, dass die drei Buchhandlungen in einer politisch linken Traditionslinie stehen. Verfassungswidrige Aktivitäten jedoch, sollte es sie je gegeben haben, Jahrzehnte zurückliegen, und er führt aus, man sollte meinen, es ginge beim aktuellen Deutschen Buchhandlungspreis nicht um die Vergangenheit. Nun mag es sein, dass der Verfassungsschutz neue gravierende Verdachtsmomente gegen die drei Buchhandlungen hat, aber dann wäre es im Sinne der Nachvollziehbarkeit ihres Ausschlusses sinnvoll, diese mitzuteilen. Gegenwärtig entsteht der Eindruck, die Ausgesonderten würden für ihre Unternehmensgeschichte bestraft. Andreas Platthaus in der FAZ. Der neuerdings auffallend umtriebige Wolfram Weimer beschäftigt auch die Tageszeitung Die Welt. Allerdings mit Blick auf die Berlinale und die Verwerfungen nach den anti-israelischen Proklamationen auf der Abschlussgala. Zwar bleibt Intendantin Trisha Tuttle, die von vielen Seiten massiv unterstützt wurde, nun doch im Amt. Weimer will ihr aber ein beratendes Forum zur Seite stellen. Jan Küveler findet diese Lösung gut. Der nun gefundene Komment, Tuttle habe selbst gehen wollen, im Gespräch mit Weimer aber einen gangbaren Weg in die Zukunft entdeckt, ist der bestmögliche Ausgang einer heiklen Affäre. Wäre das Ende des Mullah-Regimes in Iran das bestmögliche Ergebnis des waltenden Krieges? Darüber denkt der Dichter und Literaturkritiker Ali Abdullahi im Berliner Tagesspiegel nach und betont, der Zusammenbruch der Islamischen Republik wäre nicht bloß das Ende einer Diktatur, sondern der Kollaps eines umfassenden Diskurs- und Bedeutungssystems. Eine Absage an die Sprache der Verstellung und der Lüge. Die Entwertung gestohlener Begriffe, die Auflösung gewaltträchtiger Rituale und einer veralteten orthodoxen Moral. Das wiegt schwerer als ein bloßer politischer Paradigmenwechsel. Seine Bedeutung wäre nicht nur für den Iran schicksalhaft, sondern auch für den Nahen Osten, für die islamische Welt und selbst global, vergleichbar mit dem Fall der Berliner Mauer. Wir enden mit dem Nachruf von Paul Ingendey auf den Schriftsteller Antonio Lobo Antunes, den der FAZ-Autor als Chefankläger des portugiesischen Bürgertums charakterisiert. Auf Klinikpapier und mit billigen Kugelschreibern schrieb der Arzt Antunes Varianten der immer gleichen Geschichte. Von kaputten Familien, vergifteten Beziehungen, von schlecht gelüfteten Wohnungen, deren einziger Glanz in die Vergangenheit zeigt, nie in die Zukunft. Formal kommen seine Romane als zwanghafte Selbstrechtfertigungsmonologe daher. Von den Dialogen sind nur noch Fetzen übrig, so wie auch die Kommunikation nur noch als Rederestbestände durchgeht. Lohnt nicht mehr, bringt nichts Neues, alles ist gesagt. Und selbiges gilt nun auch für unsere Kulturpresseschau. Für heute ist alles gesagt. Auf bald.
Arno Zesek aus den Feuilletons vom 6. März. Und das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer. Jede Nacht im Radio und immer als Podcast, zum Beispiel in der DLF-App.